Also je länger, desto mehr habe ich gewusst, da ich brauche dann auch was anderes. Außer von einer Vorstellung zur nächsten zu reisen, das war mir irgendwann einfach zu langweilig.
Als Orchesterdirigent stand Frater Ewald Nathanael Donhoffer auf den größten Bühnen. Heute ist er Prämonstratenser Chorherr im Stift Schlegel, Stiftskapellmeister und Leiter des Konservatoriums für Kirchenmusik der Diözese Linz. In dieser neuen Folge von Orden on Air spricht er über seinen Weg von der Bühne ins Kloster, über die Bedeutung von Musik für die Liturgie und über die Wichtigkeit der Ausbildung für Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen. Mein Name ist Theresa Bruckner und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Lieber Frater Ewald, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Beginnen wir mal bei den Anfängen. Wie sind Sie überhaupt zur Musik gekommen?
Durch Musikschule, Orgel lernen in der Musikschule und dann einfach das auch ausprobieren wollen, war die Musik immer, die war irgendwie immer da in meinem Leben, ja. Meine Eltern haben jetzt nicht aktiv mehr musiziert eigentlich. Meine Mutter war lange in einem großen Wiener Chor und mein Vater hat Cello und Gesang gelernt, ein bisschen Klavier. So wie das halt so in bürgerlichen Familien üblich war. Und da mussten auch die Kinder Instrumente lernen und da zeigen sich dann doch irgendwann die Interessen, weil mein Bruder hat es dann bleiben lassen und ich habe weitergemacht.
Wie ist es dann weitergegangen und wie war der Weg bis zum Studium?
Also, das war ganz normal. Normales Gymnasium, auch kein Musikgymnasium, da in Berchelsdorf. Und irgendwann mal hat meine damalige Orgellehrerin gefunden, ob ich denn das nicht auch studieren möchte. Das war eigentlich für meine Verhältnisse relativ, oder für ein Studium vielleicht relativ spät, weil ich das erst so mit 15, 16 dann entschieden habe, langsam. Das sollte man dann doch anfangen, mehr zu üben. Und zu meinem eigenen Erstaunen hat es dann 1995 für die Aufnahmeprüfung im Konzertfach Orgel gereicht an der Wiener Musikhochschule damals noch, knapp bevor sie Uni wurde. Und dann habe ich da einfach mal ein Jahr Orgel studiert. Und habe immer gesagt, ja, nachher lerne ich dann auch noch einen ordentlichen Beruf. Aber das kam dann irgendwie alles anders. Dann kam also Cembalo dazu, Kirchenmusik. Und nach dem Kirchenmusikstudium eigentlich habe ich nach den ersten Abschnitten im Studium eigentlich einen Schnitt gemacht und habe dann mich umentschieden für Orchester dirigieren. Und das war dann auch mein Hauptberuf, also gar nicht in der Kirchenmusik.
Vermissen Sie dieses Leben des Dirigenten, des hauptberuflichen Musikers manchmal?
Nein.
Warum nicht?
Das ist eine ganz knappe Antwort. Na, es ist schön, man musiziert viel, das macht Freude, das macht aber auch, wie Karl Valentin schon gesagt, viel Arbeit. Und dann gibt es dazu auch einfach das Ganze, gerade im Dirigentenleben, dieses ganze Musikgeschäft, das sehr unerfreulich ist einfach. Und es hat mich mehr denn je, also je länger, desto mehr habe ich gewusst, da ich brauche dann auch was anderes. Außer von einer Vorstellung zur nächsten zu reisen, das war mir irgendwann einfach zu langweilig. Ja.
Okay, und dann ist es zum Ordenseintritt gekommen. Wie ist das entstanden, dieser Wunsch?
Den Wunsch hatte ich wohl schon mit 10 Jahren, weil ich zu meiner Religionslehrerin gesagt habe, ich möchte so werden wie mein damaliger Schulseelsorger. Das war ein Trinitarierpater, der Pater Quirin, der unglaublich war, einfach für jung und alt da war. Und der hat mich unglaublich beeindruckt einfach. Und da wollte ich schon mit 10 Ordensmann und Priester werden, müsste ich heute so sagen. Damals habe ich das nicht so formuliert. Und das war damals mehr als nur der Wunsch, irgendwie, ja, mit 10 wird man mal Polizist und Feuerwehrmann und alles kommt davor. Also auch Priester oder Pfarrer, damals war das irgendwie noch, ich bin da relativ kirchlich sozialisiert gewesen. Und ja, dann ist das ganz normal, finde ich ganz normal gelaufen, wie das so ist. Pubertät, dann interessiert einen die Kirche gar nicht mehr. Dann 1995 eben Aufnahmeprüfung und damit verbunden, nicht mit der Aufnahmeprüfung, aber durch einen Studienkollegen und durch die medialen Aufruhr natürlich, hat mich dann die Chorkrise ziemlich getroffen. Also Ich sage bis heute, dass das eine Krise ist, wo wir die meisten Menschen verloren haben, und zwar an der Basis, weil die Menschen gesagt haben, naja, bei uns in den Pfarren geht es auch wild zu, despotische Pfarrer, despotische Priester, sehr viel Unfreiheit, dann sowas noch dazu, eine Kirche, die damals noch sehr sich als Moralapostel aufgespielt hat, und dann sowas. Erinnere mich aber auch noch, dass das sehr wortreich verteidigt worden ist, seit dem Bild 2, Uraltbürgermeister Zilk, damals noch amtierend, der selbst der damals gesagt hat, ich lasse mir meinen Kardinal nicht kaputt schießen. Also es war eine durch verschiedene Parteien gedrängte Kirche, also durch verschiedene, eine Gesellschaft, die in allen, auch in allen politischen Ausführungen noch ganz stark gedrängt war von dieser katholischen Moral. Und also mich hat Kirche so schnell nicht mehr interessiert, so schnell habe ich gar nicht schauen können. Also das war auch dann klar die Entscheidung für alte Musik, dann für Dirigieren. Ich möchte mit dem Verein eigentlich nichts zu tun haben. Ich sage das auch immer ganz offen so, weil ich das heutzutage auch für mich als pastorale Chance sehe. Ich bin jemand, der über dem Rand draußen war. Ich hatte lange Zeit eine unterschriebene Austrittserklärung in meinem Schreibtisch liegen. Gleichzeitig ein großes Glaubensbekenntnis, wo ich die Teile, an die ich damals nicht geglaubt habe, einfach rausgestrichen habe. Später hat mir dann mein Kirchenrechtler gesagt, und es wäre ganz schön schwierig gewesen, das zu entscheiden, denn die wesentlichen Dinge hast du ja bejaht mit deiner Unterschrift, die ich da drunter gesetzt hatte. Und ja, so lag das also jahrelang in meinem Schreibtisch. Ausgetreten bin ich nie, weil ich einfach auch dann wieder großartige Ordensleute vor allem kennengelernt habe. Da war vor allem der Gustav Schörkofer dabei, als Künstlerseelsorger und einfach großartiger Prediger und Mensch vor allem. Und andere. Und immer wieder habe ich gedacht, ich glaube ja trotzdem, es ist Osterzeit, wo wir es aufnehmen zumindest, ich glaube ja trotzdem noch an dieses leere Grab und an diesen Ostermorgen vor allem. Und deshalb trete ich nicht aus. Auch wenn es mich vom Verein her nicht mehr interessiert. Genau. Und dann kam das Jahr 2013, dann kam Papst Franziskus, dann kam ein neuer Wind und bei mir nach seiner Wahl ein Erlebnis in Rom, zufälligerweise letztlich in Rom, wo ich mir nachher gedacht habe, bei der nächsten Vorstellung von Czardasz Fürstin in Schwerin, so geht's nicht weiter. Das waren eigentlich die ersten Dinge, die dann weitergeführt haben. Ich hatte dann eine Stelle an der Musikuni Graz, habe als Assistent von Johannes Prinz Chorleitung unterrichtet und bin dann von dort aus 2016 in Stegel eingetreten, hatte in Graz einen jetzigen Mitbruder kennengelernt. Auch ein ziemlich kritischer und offener Geist, der mir gedacht, die Ordensgemeinschaft muss ich mir näher anschauen, obwohl ich Ordensgemeinschaften der Chorherren überhaupt nicht auf dem Schirm hatte damals. Also Ordensgemeinschaften ja, aber sicher nicht Chorherren, das war mal zu klerikal. Aber Schlegel kannte ich nicht.
Und irgendwas dürfte dann gepasst haben in Schlegel, weil es hat
es genau. Ist geblieben. Genau, es ist eine sehr bodenständige Gemeinschaft. Das hat sich durchaus mit meiner Biografie damals auch getroffen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir als Musiker viel zu sehr im Elfenbeinturm sitzen und wollte da irgendwie mehr an die Basis. Jetzt ist das Theologiestudium natürlich auch irgendwie ein Elfenbeinturm, aber eben, also meine Mitbrüder und die Umgebung in Schlegel tun mir sehr gut. Das ist ein sehr bodenständiger Ort und das brauche ich für meine Musik. Also ich mag es nicht, wenn die Musik zu artifiziell wird. Sie muss wie die Theologie was mit dem Leben zu tun haben, sonst ist sie sinnlos. Dieses Lach-Bruch-Lach ist nicht mein Ding. Und daher kam dann auch ganz klar die Verbindung zwischen Theologie und Musik.
Und hat sich an der Art, wie Sie Musik machen oder welche Art von Musik Sie machen, was verändert jetzt im Vergleich zu vor dem Ordenseintritt und heute?
Das ist ganz interessant. Also ins Jahr 2013 fiel so tatsächlich so eine Phase eines Berufungsgeschehens. Ich habe früher schon mal, glaube ich, eher für die Ordensnachrichten geschrieben, dass ich das Wort Berufung sehr schwierig finde, wenn es denn nicht auch eine Berufung zum Tischler, Förster, Bauarbeiter gibt, dann können wir gern von Berufungen reden, sonst nicht. Wenn das nur auf das Geistliche beschränkt ist, da bin ich mittlerweile auch sehr überzeugt davon, dann wird es zu engstirnig meistens. Aber es war so ein Berufungsgeschehen damals und ich habe da tatsächlich gemerkt, wie sich das Musizieren ändert oder umgekehrt, dass ich eigentlich, ohne es recht zu wissen damals, in das Musizieren auch irgendwie eine Gebetspraxis verpackt hatte, ohne das irgendwie zu merken. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich da also 2013 irgendwann dann das Stundengebet für mich entdeckt habe, festgestellt habe, das Musizieren wird leichter. Es ist nicht mehr so, es muss alles Platz haben, die ganze Welt, jeder Ton eine Welterklärung, sondern das kann ich auch ins Gebet auslagern und habe beim Spielen das erste Mal eigentlich gemerkt, damals beim Musizieren das erste Mal gemerkt, wie gut mir das Gebet tut. Das war eine ganz interessante Erfahrung eigentlich. Ja. Trotzdem war es damals eine Bewegung, ich wollte eigentlich raus aus dem Musikgeschäft und dann 2016 in den Orden und dann starb mein Vorgänger Rupert Friberger, der heuer seinen 10. Todestag schon hat wieder. Und ich hatte dann trotzdem die ganze Kirchenmusik auf den Schultern. Das blieb dann auch so. Und heutzutage würde ich sagen, hat sich das Musizieren insofern verändert, als dass ich es sehr stark am Dienstcharakter des Ordenslebens, aber auch jetzt der diakonalen und priesterlichen Berufung anhängen würde. Also ich lasse mich brauchen für die Sache der Kirchenmusik und bin aber für mich selber in einem Stadium, wo ich das Musizieren nicht mehr so unbedingt brauche.
Das wollte ich fragen, ist Musik auf eine Form von Gebet?
Da wäre ich vorsichtig, aber sie kann es sein, das ist klar. Das ist ganz klar. Und zwar auch, das hat gar nichts mit dem Text zu tun. Damit beschäftige ich mich auf der theologischen Ebene ein bisschen, wie Musik, Musik hat diese Möglichkeit zur Transzendenz und damit kann sie auch Gebet sein. Also Olivier Messiaen, der große französische Organist, würde das sofort bejahen. Der immer gesagt, ich bin kein Theologe, ich bringe meinen Glauben durch die Musik zum Ausdruck. Also sie kann es sein, sie ist es aber nicht automatisch, das ist wichtig.
Musik ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil der Liturgie einer Messe. Was kann in einer Messe oder in einer Liturgie dadurch ausgedrückt werden, was Worte vielleicht allein nicht schaffen?
Also ich würde es jetzt einmal von der ganz augenscheinlichen Seite angehen. Also das eine, was auffällt, ist, dass sich Texte ändern, je nachdem, welche Melodie ich singe. Vielleicht ist Ihnen das schon mal aufgefallen. Ich habe das jetzt unlängst erst bei einer Tagung gemacht mit einem Lied, das fröhlich in C-Dur daherkommt und habe dann den Teilnehmer von der Tagung einfach mal gesagt, soll singen wir das einfach in Moll. Und sie sollen den Text mitlesen und mitvollziehen und mir dann rückmelden, wie sich der Text ändert. Und das war ein Lied, das den Charakter hat, sich freudig in den Dienst des Herrn zu stellen. Und wenn man das in Moll singt, plötzlich kriegt dieser Dienst eine Last, einen Geruch von Frondienst, von Sklavendienst. Und ich glaube, das ist ein klares Beispiel, wie sich das verändern kann, was Musik kann. Das heißt, diese Veränderung des Textes schafft die Musik, sie gibt, das können wir bei Bach natürlich in ganz unglaublichem Maße sehen, wie sehr Bach eine eigene Theologie mit einem ganz, ganz komplexen System, auch an Affektsprache, an musikalischer, in den Text, zum Text dazu gibt, den Text auslegt mit der Musik. Und die Musik selbst hat natürlich wirklich auch noch einmal ohne Text jetzt diesen Charakter einer Offenheit gleichzeitig. Ich habe Platz für meine Emotionen. Sie sind aber nicht irgendwie wild, sondern sie sind durch die ordnende Hand eines Schöpfers, eines Komponisten, sozusagen ein bisschen kanalisiert, würde ich einmal sagen, vielleicht auch ein bisschen aufgeschlossen. Und ich glaube, das macht viel aus, wenn wir über Musik in der Liturgie sprechen. Johannes Paul II. Hat in einem Brief an die Künstler geschrieben, dass der Schöpfer, dort geht es sehr stark um die bildende Kunst, dass der Schöpfer und der Nachschöpfer Ähnlichkeiten haben, also in der Geschöpflichkeit, in unserer Ebenbildlichkeit, und dass der Künstler eine besondere Aufgabe in der Nachschöpfung hat. Und das finde ich eigentlich einen Gedanken, der für die Musik ganz wichtig ist. Weil ich schaffe nicht neue Bilder, wenn ich Bach spiele, sondern ich interpretiere seine Musik, spiele seine Musik, die aber auch nicht klingt, wenn ich nur die Noten anschaue wie ein Bild. Das sagt mir nichts, das ist nur schwarz und weiß. Das heißt, die Musik ist Klang und die Musik hat etwas, Adorno hat das so schön formuliert, er hat gesagt, Musik hat etwas Nennendes und gleichzeitig etwas Entziehendes. Und er macht einen für uns erstaunlichen Vergleich. Er sagt, Musik ist, funktioniert wie die Nennung des Gottesnamens in Exodus. Wenn Mose fragt, wie heißt du, dann bekommt er keine Antwort, sondern Gott lässt sich nicht festnageln, sondern er hat gleichzeitig auch etwas Entziehendes immer. Und das ist ein Charakter, den die Musik unglaublich hat. Also wenn ich glaube, ich habe jetzt ein Orchesterprojekt von mir wieder mal seit langem, und wenn ich glaube, ein Seitensatz einer Schubert-Symphonie hat sich mir gerade erschlossen, in der nächsten Sekunde, ja, vielleicht ist doch alles ganz anders. Und diesen Charakter, ich glaube, das sagt viel über Gottes Beziehung und auch über Gebet eben aus.
Spannend.
Aber ein schwieriges Feld, wenn man versucht, das irgendwie zu benennen, weil es einfach so, also darüber zu schreiben, ist echt schwierig, diese Erfahrungen aufzudröseln. Da kommt man immer in das Fahrwasser, etwas aufzuschreiben. Man denkt, nur so gelesen funktioniert schon gar nicht. Ist, ja. Es entzieht sich auch wieder. Ja.
Was würde fehlen, wenn die Liturgie ohne Musik auskommen müsste?
Sehr viel. Sehr viel. Da würde ich jetzt gar nicht so zunächst den Charakter der Musik ins Treffen führen, sondern die Tatsache, dass die Musik von allem Anfang an in der Liturgie, das ganze Alte Testament durchschauend, über die Kirchenväter, die gesungene, zunächst mal formuliert ist das gesungene Wort, unverzichtbar ist in der Liturgie sogar. Also nicht nur, ja, ersetzen wir es schnell mal durch irgendein gesprochenes Wort, sondern es ist unverzichtbar. Von der anthropologischen Seite würde ich sagen, die Musik ist einfach eine Grundkonstante. Wir singen, wir musizieren, seit es Menschen gibt. Und darum ist sie auch aus dem Kult nicht wegzudenken. Das Jüdisch-Christliche hat den interessanten Faktor, dass die Musik nicht irgendwann entstanden ist, so wie in der griechischen Mythologie, irgendwelche Götter oder Götterwesen, die dann die Musikinstrumente den Menschen geben, und die Götter, die Musik den Menschen überlassen, so wie das Feuer zum Beispiel, sondern sie ist einfach dabei. Sie steht nicht im Sieben-Tage-Werk. Aber die Wörter loben und preisen, die kommen immer vor. Das heißt, es ist selbstverständlich dabei und diese Kulturtechniken setzt der Mensch ein, und es ist von den frühesten Psalmen klar, dass der gesungene Lobpreis die richtige Antwort auf den Anruf Gottes ist und nicht das gesprochene Wort. Auch wenn wir über die Melodien nichts wissen, nicht? Das ist auch klar in dem Psalmen, nicht? Also, aber die Melodien sind so selbstverständlich, dass sie uns gar nicht überliefert sind. Und die Idee, dass sozusagen für uns im christlichen Bereich besonders das Wirken des Heiligen Geistes sich in der Musik, im Gesungenen zeigt, das, glaube ich, ist schon eine wichtige Sache für uns.
Erleben Sie oder glauben Sie, dass Menschen über die Musik auch wieder einen Zugang zum Glauben finden, die jetzt zum Beispiel ein bisschen weiter weg sind?
Ja, das erlebe ich auch. Ich durfte jetzt einen jungen Mann taufen, der über die Orgelmusik zum Glauben gefunden hat, als Organist. Und sozusagen als Organist langsam in die Liturgie hineingewachsen ist und der jetzt gesagt hat, ja, ich möchte zu diesem christlichen Glauben dazugehören. Also gerade aus meiner Wiener Zeit, ich bin ja da südlich von Wien im Brunn und Gebirge aufgewachsen, also gerade in diesem großstädtischen Bereich haben wir ganz viel, also das ist auch ekklesiologisch eigentlich interessant, wir haben ganz viele Leute in den Kirchenchören oder in den Chören, die große Kirchenmusik singen, die mit Glauben nichts anfangen können, die trotzdem Schuldmessen singen wollen. Das ist schon spannend. Und mit Augustinus, aber auch mit Rana können wir ja letztlich dann trotzdem immer wieder sagen, die Sehnsucht genügt am Ende des Tages. Auch wenn Menschen dann vielleicht ihren Glauben jetzt nicht mehr kirchlich leben wollen, in der Musik können sie das irgendwie. Und es ist keine Frage, wer Locus Iste oder Christus Factus est von Bruckner singt. Allein schon, was ich da körperlich, wie sehr ich mich körperlich für diesen Text einsetzen muss, wenn ich ihn singe. Das lasst mich nicht unberührt. Und man kann dann natürlich mit solchen Leuten reden, die sagen, nein, nein, mit dem Inhalt des Textes ist gut, dass er Latein ist, ich möchte mit nichts anfangen müssen. Dann sage ich, nein, das geht nicht, weil der Bruckner konnte was anfangen. Das heißt, du kommst diesem Text über die Musik nicht aus. Und das ist doch schön, wenn jemand, der in der Sprache der Musik das Bekenntnis formulieren kann, dass Christus für uns gestorben ist. Den Philippa-Hymnus singt, obwohl er ihm im Text Schwierigkeiten hätte, ihn zu bekennen.
Sie haben es vorher kurz schon mal angesprochen, Sie sind Stiftskapellmeister in Schlegel. Was ist da die Aufgabe und was kann man sich da eigentlich darunter vorstellen unter diesem Begriff?
Gut, das heißt dann in den Stiften immer irgendwie anders, erster Kantor oder Stiftskapellmeister. Da kommt es auch dran an, wo man ist. Bei uns war es immer so, mein Vorgänger hat ja unglaublich viel Kirchenmusik gemacht, auch auf höchstem Level. Also Emma Kirkby war Gast, Gustav Leonhardt, mittlerweile nicht schon lange gestorben, war Dauergast, Don Koopman war da, also die ganz Großen auch oft. Aber ihm war, und das ist auch mein Zugang wichtig, dass das nur dann Sinn ergibt, wenn jedes Chorgebet ähnlich gestaltet ist, sprich in Rücksichtnahme auf die, die kommen und singen, aber im Anspruch ist es der gleiche Qualitätsanspruch, weil es eben Gebet ist. Und das sehe ich auch so. Also der Stiftskapellmeister hat sozusagen mehrere Kapellen. Das sind die drei Orgeln, die ich gemeinsam mit unserem Stiftsorganisten Nikita Gasser natürlich auch verwalte. Aber ich meine, der Herr über die Orgeln ist er, das ist klar. Aber dann die verschiedenen Chöre. Ein Stiftschor, wo alle mitsingen können. Und dann ein Vokalensemble, wo man kompliziertere oder schwierigere Sachen machen kann. Vokalpolyphonie oder auch irgendwelche Messen, die man nicht so im Repertoire hat normalerweise. Bis hin zu Konzerten. Ich habe auch Schöpfung gemacht und Weihnachtsoratorium mit L'Orfeo Barockorchester. Rupert hat auch immer jedes Jahr, alle zwei Jahre zumindest eine der großen Passionen aufgeführt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil einfach in den letzten Jahren einfach mit Studium und dann natürlich Weihe und den Diakonatsjahren, also einfach so viel zu tun war, dass ich dazu momentan nicht komme. Vielleicht ergibt sich das wieder. Ich habe kirchenmusikalisch tolle Unterstützung erhalten. Einerseits eine Chorleiterin, die hinaufgeheiratet hat und ein Mitbruder, der Frater David, der jetzt auch als Chorleiter eingetreten ist. Und da haben sie immer schon ein schönes Team jetzt. Also wird sich auch wieder vielleicht mehr ergeben. Aber das würde ich sagen, also die Aufgaben sind quasi vom Responsorium in der lateinischen Vesper, von der einfachen deutschen Antiphon in der Laudes, dass die schön gestaltet werden, ist, dass die Kantoren das auch gut singen, bis hin zum Sonntagsgottesdienst, zum ganz normalen, das ist genauso wichtig, bis eben hin dann zum, ich würde gar nicht sagen Spitzenprodukt, aber bis zum Konzert, dass sie auch wiederum in einer besonderen Weise Verkündigung sein soll. Der Bischof von Regensburg gibt das seinen pastoralen Mitarbeitern ganz gerne mit, die Pflege der außerliturgischen Kirchenmusik zu fördern. Weil er einfach sagt, ja, zu einer Erschöpfung, zu einem Weihnachtsoratorium kommen die Leute in die Kirche, zur Messe nicht mehr. Also müssen wir dem auch ein bisschen Rechnung tragen, sagt er, das ist eine ziemlich pointierte Ansicht, und sagt, ja, deshalb brauchen wir mehr solche Konzerte, eben eigentlich sogar mehr Kirchenmusik, um Leute wieder mit ihm in Kontakt zu bringen. Und er sagt, für pastorale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist es dann irgendwie auch ein bisschen die Chance, im Konzertprogramm, in einer Konzerteinführung, in einer Hinführung, wiederum die Theologie, den Glauben dort ein bisschen mehr zum Leuchten zu bringen, was dann im Konzert erklingt. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Ja.
Sie sind ja nicht nur Stiftskapellmeister, sondern leiten auch das Konservatorium für Kirchenmusik in Linz und damit eine Ausbildungsstätte für Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen. Warum ist es wichtig, dass es solche Ausbildungsstätten gibt?
Also das ist einmal zunächst wichtig, weil es Auftrag des Konzils ist. Das ist mir immer ganz wichtig. Also wir machen nicht irgendwie ästhetisch, behübschen wir nicht die Gottesdienste, obwohl so mancher Generalvikar das glaubt, dass das ein Privatvergnügen ist, der Pfarren, vor allem wenn es dann Geld kostet. Aber es ist tatsächlich Auftrag des Konzils, Sacrosanctum Concilium, sagt ganz klar, dass Sorge zu tragen ist für die Ausbildung der Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, nicht nur der Priesteramtskandidaten, sondern eben auch darüber hinaus der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Der Bischof hat sich dementsprechend Personal zu holen, Fachpersonal zu holen, das für diese Ausbildung in seinem Namen Rechnung trägt und einfach schaut, dass diese Ausbildung da ist. Das ist, finde ich, einmal der wichtigste Anspruch. Nachdem die Konservatorien beides sind, katholische Privatschulen, also sprich mit einem ganz klaren Profil der Pflege der katholischen Kirchenmusik, die ich aber in einer Breite sehe, wie ich eben vorher schon gesagt habe, auch außerhalb der Liturgie, sehe es auch als Kulturauftrag des Staates, der sich hier in einer sehr wichtigen Weise ereignet, nämlich die Pflege der Kirchenmusik. Österreich ist ein absolutes Kirchenmusikland. In der Praxis sehen wir, was die Kirchenmusik anbelangt, kommen wir einfach gleich hinter allen Blaskapellen des Landes. Und da geht es eben nicht nur um die Liturgie. Da geht es eben auch um schönes Orgelspiel. Das ist immaterielles Kulturerbe eigentlich. Und gerade der süddeutsch-österreichische Raum hat eine ganz spezifische und eigene Kirchenmusiktradition. Und die sollte eben auch dem Staat, sondern es ist Teil des staatlichen Kulturauftrages. Das ist nicht nur konfessionell nett, dass wir das machen, sondern gehört eben wirklich zu unserer Musikkultur dazu. Und diese Ausbildung leiten die Konservatorien, wobei sie sie quasi auf Schulniveau, also wir sind keine tertiäre Bildungseinrichtung, sondern sekundäre, das ist mir auch immer wichtig. Es ist eine berufsbegleitende Ausbildung im Nebenberuf und spiegelt damit die hauptsächliche Situation von Kirchenmusik in Österreich wider. Zu weit über 90%, muss man sagen. Und manchmal ist das schade, weil es in Österreich einfach verabsäumt wurde, dann nach dem Konzil, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch so wie analog zu Deutschland, wirklich auch im katholischen Bereich ein großes Stellenportfolio aufzubauen. Das ist einfach versäumt worden. Zum Teil, weil der Volksschullehrer, die Volksschullehrerin, das immer noch, der Schullehrer hatte das bis in den 60er Jahren in den Vertrag drin stehen, dass er da zu spielen hat. Dementsprechend waren Schul- und Kirchenmusik als Abteilungen immer zusammen an den österreichischen Musikhochschulen oder damals noch sogar an den Akademien. Und wurden erst in Wien, erfolgte diese Trennung erst in den 1980ern. Das sieht man auch, wie spät es ist. Und das ist schon wichtig zu verstehen, warum das bei uns so ist. Und dann war es nicht zu spät, da groß in Stellen zu investieren. Leider, das muss man einfach sagen. Und so sind die Konservatorien da eben mit der B- und C-Ausbildung, mit dieser nebenberuflichen, einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch in unseren Umstellungen der Pfarrstrukturen, weil dort einfach mit den Umstellungen und anderen Menschen, die quasi in der Laienarbeit jetzt das übernehmen, oft das liturgische Wissen fehlt, das in diesen Ausbildungen oft nicht drinnen ist. Und da sehe ich die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker wirklich auch an vorderster Stelle, diese liturgische Kompetenz auszuüben in dem Faden. Das finde ich ganz, ganz wichtig und in der Zukunft immer wichtiger.
Und wie ist so die Annahme von diesem Angebot, dieser Ausbildung? Wie viele Schüler und Schülerinnen gibt es am Konservatorium?
Also, wir haben heute zusammengezählt, weil wir ein Direktorentreffen hatten, eben, dass wir so ungefähr 700 Schülerinnen und Schüler haben insgesamt. Ja. Das schwankt immer so ein bisschen, ich weiß nicht, zwischen 650 und 700, wobei das Linzer Konservatorium mit Abstand die kleinste dieser Institutionen ist, mit maximal 40 bis 45 Studierenden. Das ist ein bisschen der auch sehr späten Einführung geschuldet, erst in den, Anfang der 1990er Jahre. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen auch so geblieben, aber es ist immer eine konstante Nachfrage nach diesen Plätzen, muss man sagen. Vielleicht kann man es so am besten sagen, ja. Und das erlebe ich also von den Kolleginnen und Kollegen ebenfalls so, dass das eigentlich immer gut gebucht ist, ja. Und je weniger Leute das sozusagen nebenher irgendwo die Kompetenz haben, wir haben halt Leute, früher hast du ja das alles im Religionsunterricht, beim Erstkommunionunterricht hast du ja bis zum Abschluss der Regelschulausbildung viel mehr Liturgie mitkriegt, weil man noch ministriert hat, das war alles noch viel selbstverständlicher. Heute lernt wer Orgel an einer Musikschule und hat von Liturgie null Ahnung, gar keine. Außer, dass er halbwegs weiß, wann es Kyrie und dass das Kyrie vor dem Gloria kommt. So mehr ist dann oft nicht zu erwarten. Da mache ich den Leuten keinen Vorwurf. Aber eben, da braucht's in Zukunft auch die theologische Grundausbildung.
Und ist es angedacht, in Linz gibt es ja, glaube ich, nur einen Ausbildungszweig, Kirchenmusik. In Wien, Graz, St. Pölten gibt es Liedmesse, Oratorium und neues geistliches Lied noch dazu. Ja. Ist das für Linz auch irgendwann angedacht?
Das wird die Zukunft zeigen. Momentan sind wir in einer großen Umstrukturierung. Die Diözese errichtet einen neuen Bildungscampus, auf den auch das Konservatorium übersiedeln wird, mit neuen Instrumenten, neuen Räumlichkeiten und sicher auch mit einer viel größeren Breitenwirkung dann in Zukunft. Und deshalb nehme ich fast an, dass da wird sich was tun, sagen wir mal so. Oberösterreich, die Landschaft ist kirchlich immer noch sehr bestimmt, auch durch die großen Stifte, die teilweise noch aus der personalstark sind, und dadurch ist oft liturgische Bildung viel mehr präsent und auch kirchenmusikalische Bildung, weil man in einer Stiftskirche auch weit ab vom Schuss gute Kirchenmusik erlebt. Aber ich nehme schon an, es gibt ja bei uns immer wieder Anfragen, ich habe manchmal Leute aus Tirol, die kommen, die die Ausbildung in Oberösterreich machen, weil es dort nichts gibt, oder Salzburg. Und das wird sich in Zukunft sicher erhöhen, nehme ich einmal an. Also ähnliche Umstrukturierungen wie Bildungscampus haben in Graz fast zu einer Verdopplung der Schülerzahl geführt. Jetzt wird man schauen, wie das bei uns ist, aber ich würde schon sagen, da ist ein Potenzial da für die Zukunft. Es geht halt vor allem jetzt auch in Zukunft wieder drum, und das ist bei uns in Linz momentan mit unserer Randlage auch von der Situation in der Stadt her nicht ganz so einfach, die jungen Menschen wieder zu begeistern für Musik, für Kirchenmusik. Ich erlebe bei den Studierenden an der katholischen Privatuniversität, dass sich die Jüngeren wieder viel mehr für klassische Kirchenmusik interessieren und auch Interesse haben, im neuen geistlichen Lied sozusagen nicht irgendwann zu musizieren, so wie das halt Land auf, Land ab so oft üblich ist, sondern sagen, na, die wollen schon wissen, und wie sind die Inhalte und wo kann man das einbauen und wo verwendet man das. Und da erlebe ich bei den so 20- bis 30-Jährigen eigentlich wieder eine ganz große Offenheit dafür. Dass Liturgie eben auch ästhetisch ansprechend sein muss, weil sie eben über die Ästhetik, über die Emotion mindestens so viel transportiert wie über das vorgelesene Wort. Nicht? Und wenn eine Predigt noch so gut ist, aber emotional nicht irgendwie so rübergebracht wird, dass sie auch anhörbar ist, dann hört niemand zu. Und ich glaube schon, dass wir auch auf dem Level sehr viele Leute verloren haben. Also bei langweilig vorgetragenen Texten in der Liturgie, meiner Ansicht nach eine große Mehrheit, ich bin jetzt provokant, bei auch schlecht gemachter Kirchenmusik, gut gemachte Kirchenmusik, darüber reden die Leute immer sehr gerne, dass Kirchenmusik gut gemacht ist und so, und wie toll das ist, wenn Kirchenmusik gut gemacht wird. Und dann sage ich immer, ja, dann ist aber auch hoffentlich klar, dass das Umgekehrte genauso wirkt. Nämlich zerstörend. Wenn das schlecht ist, wenn alles tief ist, falsch ist, nicht zusammen ist, man sich nicht auskennt, wo soll man singen, oder man die Qualifikation gar nicht mehr hat, das ist das Nächste. In der Regelschule wird kaum mehr gesungen. Jetzt kommt man vielleicht irgendwie die Liturgie noch hinein, aber dann muss man da singen. Das kann ich ja gar nicht. Ja. Also da ist viel zu tun auch in Zukunft. Und ich glaube nach wie vor, dass das Miteinander singen ist einfach, es gibt nichts Gemeinschaftsstiftenderes. Auch wenn es sozusagen in der Gegenauflage auch ist, man sagt, jemand kann nicht so gut singen oder will nicht singen, dass man sich da relativ schnell ausgeschlossen fühlt. Aber ich sage immer, es gibt nur 0,2% der Menschen, die gar nicht singen können. Das ist so ein verschwindender Prozentsatz. Alle anderen können es lernen. Und wenn sie nicht singen können, dann können sie ja Instrument lernen. Das heißt, es gibt in Wirklichkeit 0% der Menschen, die nicht für irgendein Musikinstrument begabt werden. Vom Singen bis zum Schlagwerk, ganz egal. Also da muss sich niemand ausgeschlossen fühlen. In dieser Gemeinschaftsstiftung, und es ist einfach so, auch da sind die Konzilstexte relativ klar. Also wenn es um die viel zitierte Actuosa Participatio geht, in der Liturgie, die tätige Teilnahme, dann gibt's nichts Besseres als das gemeinsame Singen. Ist so. Ja.
Vor welchen Herausforderungen stehen Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen generell, aber auch speziell der Nachwuchs?
Ein paar, glaube ich, habe ich schon genannt. Also das ist tatsächlich die Tatsache, dass man quasi, wenn man in der Pfarre gemeinsam singen will, man Singschulen sozusagen einrichten wird müssen. Aber das trifft ja jetzt, sage ich mal, die Katechetik auch in Zukunft immer mehr, dass wieder mehr auch theologische Ausbildung, also Glaubensunterweisung, so muss man sagen, in den Pfarren stattfinden wird, bei einzelnen Personen, die sich da berufen fühlen. Und auch was können, nicht nur berufen finden, sondern auch Wissen und Qualifikation haben. Und so ist beim Singen auch. Also ich mache im Stift jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen so ein gottesdienstliches Singen, wo wir einfach uns am Sonntag zwischen den Messen hin und wieder alle 2 Monate zweimal oft treffen und Lieder üben. Wobei das sozusagen nicht nur ein Liederüben ist, sondern auch ein bisschen aufzuschließen, wo kommen die Texte her, was meine Texte, manche Texte sind nicht so einfach zu erschließen. Manche Melodien sind vielleicht schwierig, auch hier mit den Leuten gemeinsam zu beobachten. Was macht die Melodie mit dir, wenn du sie singst? Was macht es, wenn man hinauf singt? Was macht es, wenn man hinunter singt? Und da sind die Leute eigentlich sehr begeistert. Das ist schön, weil sie einfach im Grunde merken, ich sage immer, kommt's, es ist, niemand kann nicht singen, kommt's einfach. Dann gibt's manche, die sagen, ja, ich kann das nicht so, aber darf ich einfach mitkommen, setz mich einfach rein. Und die dann trotzdem vielleicht irgendwie ein bisschen anfangen mitzusingen, schön. Und das sind so kleine Geschichten. Also ich glaube, die Herausforderung ist, dass man immer mehr an die Basis zurück muss mit den Leuten der Gemeinde. Ich glaube, das Verständnis, das Bewusstsein, was Kirchenmusik macht, das ist vielleicht sogar ein Vorteil der jüngeren Generation, weil sie alle schon in Kontexten aufgewachsen sind, wo das keinesfalls mehr selbstverständlich ist. Wie ich angefangen habe, in Mödling in St. Ottmar, waren wir noch 14 Organisten, nebenberuflich, ja, so ungefähr, ja. Und wenn du da als Junger was ändern hast wollen, dann hat es geheißen, wenn da was nicht passt, musst du jetzt gehen. Das geht halt nicht mehr so leicht. Weil dann spielt keiner mehr. Das heißt, da muss man sich irgendwie zusammenraufen. Das heißt nicht, dass nicht auch Kirchenmusiker oft viel zu sehr auf dem beharren, oft in theologischen Unkenntnis bei manchen Dingen. Aber das heißt schon, dass es ein Bewusstsein gibt, glaube ich, wie wertvoll das ist. Und das ist vielleicht der Vorteil. Gleichzeitig die Herausforderungen in Zukunft sind sicher für die Pfarren immer mehr auch finanzieller Natur. Ich begleite momentan 3 Neubauprojekte, Orgelneubauprojekte in Oberösterreich. Das ist schon schwierig. Also für eine kleine Landgemeinde heute 500.000 Euro zu stemmen, nur für eine Orgel, das ist nicht leicht. Und dann sagt das Baureferat noch, ja, dann musst du noch das auch machen, weil eine Kirche ausmalen war halt irgendwie gut, wenn man das noch vor der Orgel, vom Orgelneubau oder Orgelsanierung macht, ne, also nochmal 80.000 weg unter Umständen. Also das ist schon sehr herausfordernd. Zumal gerade in den kleinen Landgemeinden gibt es unglaublich viel Handwerksbetriebe, die viel beisteuern, auch an Manpower. Aber das geht halt im Orgelbau nicht. Ja, das ist wirklich Spezialistenhandwerk. Das sind sicher Herausforderungen. Im Bereich neues geistliches Lied sehe ich Herausforderungen vor allem auch in der Qualität, in der Inhaltlichkeit und wo es auch Diskurse braucht, sozusagen ja, was kann und was soll Kirchenmusik im Gottesdienst? Also ich habe eine Nachbargemeinde, da gibt es auch so einen Chor, Gospelchor oder rhythmischen Chor. Und wenn man da sagt, na, also 2-3 Lieder muss schon die Gemeinde singen, ja, dann brauchen wir gar nicht kommen. Wir singen entweder alles oder gar nichts. Also das ist kein Zugang. Also da erlebe ich oft so auch schon Jahre kommende NGL-Gruppierungen, denen man schonend beibringen muss, dass ihr Repertoire nicht mehr gekannt wird von den Jüngeren und nicht mehr mitsingen kann. Und das ist jetzt ein bisschen die Situation, in der viele alte Organisten so in den 80er, 90er Jahren waren oder vielleicht sogar nur in den 80ern, die quasi nur Schubert und Haydn mäßig gespielt haben und alles andere abgelehnt haben und vielleicht der große Gott, Herr Lugendlich. Also genau, da erlebe ich bei den Organisten eine viel größere Vielfalt momentan, also die Bereitschaft, ein neues geistiges Lied auch auf der Orgel zu spielen, ist überhaupt keine Diskussion mehr eigentlich. Ich finde immer, es muss auch passen. Es gibt einfach Lieder im Gottlob, die sind für die Orgel einfach ungeeignet. Da muss man einfach sagen, ja, da bitte mit der Gitarrengruppe, da bin ich der Meinung, da gibt es manches, was einfach auf der Orgel nicht wirklich sinnvoll funktioniert. Aber die Bereitschaft der Organistinnen und Organisten sehe ich da total, das gesamte Liedrepertoire des Gotteslobs auch zu spielen. Da, ja, das... Wie gesagt, das sind wahrscheinlich die Herausforderungen. Und dann natürlich das Alter der Kirchenchöre. Mir hat aber trotzdem ein Pfarrer in Graz einmal gesagt, da haben wir uns auch so eine Pfarrer mit ganz vielen verschiedenen traditionellen, ganz verschiedenen Gruppierungen und die Handwerksgruppe und die Strickgruppe und was weiß ich. Ja, und ich dachte, jetzt stirbt, damals ist, glaube ich, gerade die Häkelgruppe gestorben. Und an ihn wurde halt herangetragen, er muss diese Gruppe unbedingt erhalten. Und er hat gesagt, nein, das werde ich nicht machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und wenn was zu Ende ist, ist es zu Ende. Und bei manchen Chören, also ich erinnere daran, dass in den 90er Jahren auch der Singverein oder die Singakademie neu gegründet werden mussten, weil das so überaltert war, dass es nicht mehr gegangen ist. Dass es auch Domkantoreien gibt, wo man einfach sagen muss, es gibt Leute, die wollen sich nicht und nicht verabschieden. Das Niveau sinkt dann. Ich habe das im Stiftschor auch momentan ein bisschen. Und dann muss man da schauen, wie fange ich mit neuen Ensembles an, was kann ich mit neuen Ensembles machen, kommen dann Leute wieder dazu mit der Zeit. Also ich glaube, Möglichkeit für Kirchenmusik gibt's immer, aber das ist sicher landläufig auch noch ein Problem. Wie schaut es mit den Kirchenchören aus? Ja.
Kommen wir zum Schluss wieder mal so zurück zu Ihrem musikalischen Weg. Gibt es ein Werk oder ein musikalisches Erlebnis, das sie geprägt hat?
Viele. Viele. Ich könnte da jetzt ein einzelnes kaum herausziehen. Das ist so eine große Bandbreite, das reicht von einem Programm zum Thema Auferstehen mit Choral und moderne Orgelmusik, das ich mit einem Kollegen seinerzeit in Heiligenkreuz kuratiert habe, mit dem Hannes Marek, über die Goldberg-Variationen meines leider schon verstorbenen Cembalo-Lehrers Wolfgang Glücksam und eine achte Bruckner mit dem Gustav Mahler Jugendorchester unter Franz Welser Möst vor auch schon fast 20 Jahren, glaube ich. Viele Opernaufführungen. Es gibt immer wieder Momente, würde ich mal sagen, wo quasi irgendwie der Himmel offen ist. Ja, ja, das eine ganz starke Erfahrung als Junger war, da war ich so, da habe ich gerade mit Orgel angefangen gehabt, mit 14 oder 15, war eine Übertragung von der gesamten Nativität von Mission, so ein erstes Zusammentreffen mit modernen, damals sehr moderner Volume-Musik. Das hat mich total geflasht und geprägt. Also das hat mir mit einem Schlag auch sehr viel moderne Musik erschlossen. Und zum Beispiel, ja, also so das kann ich, vielleicht ist es ja charakteristisch als Musiker, dass man das gar nicht so festlegen kann auf ein Stück. Ja.
Und können Sie Ihre Lieblingsmusik quasi festlegen?
Ganz schwer. Ganz schwer. Manchmal einfach Stille. Na, könnte ich nicht sagen. Das sind so vereinzelte Stücke aus verschiedensten Epochen. Ja. Keine Welt.
Passt. Zum Schluss muss ich jetzt noch eine Frage abseits der Musik stellen. Unsere aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen werden vielleicht gemerkt haben, dass ich sie Frater Ewald genannt habe. Prämonstratenser Chorherren sind aber normalerweise Herren. Warum?
Also die Benennung Frater und Pater ist ja quasi in den Mönchsorden Tradition und in den kanonischen Orden. Also die Unterscheidung ist ein bisschen, die einen leben nach der Benediktsregel oder Abwandlungen davon und die anderen nach der Augustinusregel, wobei es auch Mönchsorden gibt, die nach der Augustinusregel geben, wie der Orden unseres jetzigen Papstes. Aber bei den Chorherren, bei den kanonischen Ordensgemeinschaften, die waren eben immer Chorherren, woher das Wort so richtig kommt, da gibt es unterschiedliche Deutungen. Eine ist tatsächlich, das kann man auf jeden Fall für die Schlegler Stiftskirche sagen, dass das Chorgebet der Gemeinschaft immer öffentlich zugänglich war in der Stiftskirche. Was bei Ordens, bei mönchischen, monastischen Ordensgemeinschaften nicht immer der Fall ist. Und da hat sich einfach auf der einen Seite der Frater und der Pater eingebürgert und auf der anderen Seite Frater und Dominus, Herr. Ich mag weder den Pater noch den Dominus noch den Herren, denn es heißt in der Bibel, ihr sollt euch nicht Meister und nicht Herr nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und deshalb bevorzuge ich Frater. Und die, ja, also im deutschsprachigen Raum haben unsere Mitbrüder im Prämonstratenser Orden den Herrn sowieso aufgegeben, der ist Pater, weil das ist viel zu kompliziert. Und für die französischen Prämonstratenser wäre es eigentlich merkwürdig, wenn ich dann als Chanoine oder Dom mich bezeichnen würde, sondern da bekomme ich auch vom Abt von Mondé ein Frère. Ich finde, wir sind Brüder und Schwestern im Glauben. Und da bin ich nicht mit ewiger Professor und der Priesterweihe irgendwie besser als ein einfacher, unter Anführungszeichen, einfacher Chorfrater. Das widerstrebt mir einfach.
Okay, danke für die Erklärung.
Gerne.
Und danke fürs Gespräch.
Danke, gerne. Danke für die Fragen, für die Einladung.
Hab mich sehr gefreut.
Mich auch.
Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Orden und Ehr, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, können Sie auf unserer Website unter www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.